Einen wunderschönen guten Morgen, kann man schon fast nicht mehr sagen, sorry. Wir sind heute ein bisschen später nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 28. April 2023. Heute ist Freitag, das sonnige Wochenende steht vor der Tür und ich sehe jemanden, der trotz ganz schön viel Arbeit strahlt und sehr ausgeglichen wirkt. Gell, Andreas?
Ja, das kann man so sagen. Es ist tatsächlich so, dass man heute noch zu nichts wirklich gekommen ist. Wir haben also, das ist das Gute an den Tag, stahlblauen Himmel, Sonne satt und das Wochenende soll es so bleiben. Also ein schönes sonniges Wochenende. Darüber sind sie sehr, sehr glücklich. Aber es ist eben halt auch sehr viel zu tun gewesen. Und das war auch der Grund, warum wir so spät anfangen. Nun will ich es nicht künstlich in die Länge ziehen. So fangen wir nämlich an.
Wir fangen jetzt schon direkt an, ihr Lieben. Es gibt eine Menge Aufregung um den Superminister Robert Habeck und sein Gefolge. Denn man kann feststellen, dass alles oder nahezu alles, was er so plant, einteilt, mit Posten besetzt, dass das alles gute alte Bekannte oder sogar Familienmitglieder oder Familienmitglieder von sehr engen Vertrauten sind. Und darüber wird jetzt auch im Bundestag debattiert und diskutiert. Einheizen tut die AfD. Wir haben gestern ein Video eingestellt, wo Beatrix von Storch mal die Fakten genannt hat. Da waren noch einige Neuigkeiten für uns drin, Andreas. Und ja, es kocht jetzt hoch einerseits, aber andererseits wird man den Eindruck nicht los, dass Robert Habeck zwar in Aufruhr ist und auch ordentlich Dampf bekommt, aber viel von Angela Merkel und Helmut Kohl abgeschaut zu haben scheint, wo man ja ganz gewisse große Wirrnisse einfach ausgesessen hat.
Ja, man wundert sich über diese großen Schlagzeilen. Über Jahre habe ich immer wieder die Schlagzeile gesehen. Abu Chaka und beispielsweise Bushido und die Clans und all diese Dinge. Jetzt lesen wir plötzlich eben halt den Bundeswirtschaftsminister-Clan, nämlich den Habeck-Clan, mit fast den gleichen Wortwahlen. Also es ist schon wirklich unglaublich, in welche Richtung sich die Republik so verändert hat. Wir können das nur noch zur Kenntnis nehmen. Aber interessanterweise ist dieser Begriff der mafiösen Strukturen mit dem Namen Habeck tatsächlich jetzt auch im Mainstream angekommen. Und das wird jetzt so deutlich, dass man doch merkt, es tut sich was.
Ja, dennoch, also ich habe keine große Hoffnung, dass sich da viel verändert, außer es stehen noch einige andere entschieden auf. Es gibt jetzt eine neue Personalkausa und zwar soll jetzt die Neubesetzung eines Postens überprüft werden. Am Mittwoch hatte ja der CSU-Politiker Andreas Lenz im Bundestag kritisiert, dass der neue Chef der Deutschen Energieagentur, DENA, Michael Schäfer von den Grünen, der Trauzeuge von Habecks Staatssekretär Patrick Greichen war, meldet die Bild-Zeitung. Und die hat dann gestern Nachmittag angefragt, sowohl bei der Energieagentur als auch beim Habeck-Ministerium. Und das DENA-Agenturunternehmen, das hat vertröstet auf den Abend und gar nicht mehr geantwortet. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat dann plötzlich sich zurückgemeldet und auf eine veröffentlichte Pressemitteilung hingewiesen. Da heißt es, das Verfahren zur Neubesetzung des Vorsitzes der DENA-Geschäftsführung solle überprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden, teilte das Ministerium darin mit. Mithin kann der Anschein einer möglichen Befangenheit nicht vollständig ausgeschlossen werden, so das Ministerium mit Blick auf die Besetzung. Und in der Mitteilung heißt es, Patrick Greichen hätte den Wirtschaftsminister zu Wochenbeginn darüber informiert, dass Schäfer, der das jetzt also neu führen soll, sein Trauzeuge war. Und Habeck hätte daraufhin unmittelbar zu Wochenbeginn um eine interne Prüfung gebeten. Andreas, das kocht natürlich bei denen hoch und sie versuchen jetzt offenbar eine Schadensbegrenzung hinzubekommen.
Ja, offenbar ist das so. Diese Dinge, die gehen doch jetzt wirklich ihren Gang. Und ich habe auch gerade gesehen, dass bei der Autobahn GmbH, was wir besprochen hatten, auch dieser Personalwechsel jetzt in Frage gestellt wird, ob der Herr Krenz überhaupt gehen muss. Ich weiß nicht, was da eine Rolle gespielt hat. gespielt hatte. Aber ich denke mal, ein Sammelsurium, bei dem wir vielleicht auch eine kleine Rolle mitgespielt haben, dass diese Dinge nach oben kochen jetzt und diese gesamte Vetternwirtschaft, diese mafiösen Strukturen nach oben kommen. Und jetzt versucht man natürlich mit einer bestimmten Wortwahl diese Dinge so ein bisschen zu entschärfen. Aber unterm Strich gesehen kocht dieses ganze Geflecht, diese Verklebtheit, das ist ja eine verklebte Struktur von Menschen nach oben, die hier offenbar dabei sind, eine ganze Republik zu annektieren, zu übernehmen. Und man wundert sich natürlich auch, dass hier immer noch nicht der letzte Aufstand der Anständigen in der Presselandschaft, da gibt es ja einige, die drunter leiden unter diesem Wahnsinn, diesen Vorgaben, die wir haben, dass die nicht sagen, so jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit.
Ja, ich muss da jetzt nochmal drauf zurückkommen, das ist für mich neu, das habe ich nicht mitbekommen. Du hattest ja mit deinen Leuten herausgefunden, dass diese Autobahn GmbH von einem sogenannten Stefan Birkner übernommen werden soll. Und das wird jetzt in Frage gestellt?
Ja, das wird in Frage gestellt. Das habe ich gestern im Handelsblatt gelesen. Birkner ist der Schwager von Habeck. Und das heißt also, die Frau von Habeck ist die Schwester von der Frau von dem Herrn Birkner. Und der sollte jetzt nun damit reingebracht werden. Und der Herr Krenz, den wir in diesem Sonderpodcast ja mal genauer beleuchtet haben, das ist ja doch ein Sammelsurium von Vorständen, die auffällig waren in ihrer persönlichen Biografie, fand ich wirklich. Und der sollte da jetzt nun einsteigen. Und das ist ja auch so ein Hardcore-Apparatschik, so würde ich es mal einschätzen. Das ist wohl doch jetzt nach oben ziemlich gekocht, dass er als vorgeschlagen wurde. Und da gehen wohl einige Gremien, unter anderem der Beirat der GmbH, auf die Barrikaden und sagen, hier können solche Dinge nicht einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden werden, weil das scheint so ein bisschen autokratisch, diktatorisch, wie es in Clans übrigens auch üblich ist, nach dem Motto von oben, ich glaube, den Ring müssen Sie noch nicht küssen, das kommt vielleicht später, aber so ist es dann eben halt. Und jetzt ist die Diskussion, den Birkner eventuell dann doch nicht reinzunehmen.
Gucke mal an, also hier in dieser Sendung erfährt man ja doch überraschend einiges Neues. Das hat er mir verschwiegen, der Andreas. Jetzt, was hier nochmal, ich komme nochmal zurück zu dieser Dena-Geschichte, also dieser Dena-Geschäftsführung, die ja eine Neubesetzung erfahren sollte von einem Herrn Schäfer, der wiederum der Trauzeuge von Patrick Greichen ist. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel als Aufsichtsratsvorsitzender, ich habe es gerade gesagt, der möchte jetzt, dass das Ganze überprüft wird. Aber, was die Bild-Zeitung jetzt hier schreibt, was das Habeck-Ministerium nicht anspricht, der Greichen Trauzeuge und neue Dena-Chef Michael Schäfer arbeitete bei der Klimalobbyorganisation Agora Energiewende, die mitbegründet wurde vom heutigen Staatssekretär Patrick Greichen.
Naja, das ist ja fast schon zu erwarten mittlerweile, weil wir sehen, dass ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Und ich glaube, das kann man zu dem Habeck-Clan nun mittlerweile auch schon sagen. Und da ziehen sich natürlich diese Schmierfilme gewissermaßen oder die Verklebungen, so kann man es auch nennen, die Geldrollenbildung würde man es unter dem Dunkelfeldmikroskop benennen, und die tauchen jetzt mittlerweile schon ganz offen auf und schieben sich gegenseitig die Posten zu.
Und deswegen wollen auch wir erstmal nicht über das Thema schweigen, sondern dranbleiben und werden versuchen, eben auch auf allen möglichen Kanälen weitere Informationen zusammenzutragen, damit ihr wisst, wofür ihr diese Transformation mitmachen sollt, die Herr Habeck als Superminister im Wirtschaftsministerium und im Klimaministerium so sich ausdenkt mit seinen Clan, mit seinen Leuten. Und der CSU-Generalsekretär Martin Huber, der hat jetzt den Rücktritt gefordert von Staatssekretär Patrick Greichen. Er sagt, er ist nicht mehr als Staatssekretär haltbar, oder hat das auf Twitter geschrieben. Habeck muss die Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium und Klimaministerium um den Greichen-Clan aufklären. Und jetzt gibt es den Vorschlag, denn das kocht ja doch ziemlich hoch und ist jetzt auch so in manchem Mainstream-Medium angekommen. Aber Andreas, man schlägt jetzt vor, und zwar auch wieder die CSU, dass das alles geklärt und durchleuchtet werden soll. Und diese grünen Clanstrukturen, heißt es jetzt, sollen höchstpersönlich von Kanzler Olaf Scholz gestoppt werden. Das ist eine prima Idee.
Ja, Cum und Ex-Scholz macht jetzt die Kontrolle. Das ist ja wunderbar. Damit kriegt das Ganze natürlich richtig Struktur. Und wir können sicher sein, dass jetzt alles an die Oberfläche kommt. Denn Scholz ist für eines bekannt, für klare Aussagen. Und vor allem, er hat ja ein fotografisches Erinnerungsvermögen, dass er sich an jedes und alles erinnert. Ein hervorragender Mann für solche. Es ist ja wirklich unglaublich. Da muss man sich doch schon... Na gut, okay. Wir nehmen das jetzt ganz einfach mal so hin. Also wir dürfen natürlich eines nicht vergessen bei diesen ganzen Personaldebatten um die Figuren, über die wir jetzt reden, dass es dabei nebenbei auch um Entscheidungen geht, die gerade dabei sind, Deutschland zu zerstören. Und das final und das komplett und das wahrscheinlich über viele Jahre, bis das eben halt irgendwann wieder zu einem eventuellen Neuaufbau kommt. Das heißt, wir dürfen auch eines nicht vergessen, dieser Sturm, der da jetzt gerade im Wasserglas erobert wird, der spielt eine Rolle bei den Menschen. Das schafft Wut, das schafft Zorn bei vielen Menschen, lenkt aber von den eigentlichen Problemen auch ab. Wichtig ist, dass die Grundstrukturen geregelt werden müssen. Wir haben gestern das Wort Narrativ nochmal durchdiskutiert. Narrativ heißt übersetzt eigentlich Erzählung. Und wir wollen uns jetzt auch darauf konzentrieren, dass wir nicht von Klimafakten sprechen, sondern von Klimaerzählungen. Das finde ich ganz wichtig, denn diese Klimaerzählung ist die Grundlage der gesamten politischen Ideologie, die wir hier gerade haben. Also in Zukunft die Klimaerzählung.
Gut, und zu dieser Klimaerzählung gehört, ich will es noch mal ein bisschen zusammenfassen, alle Namen bekommt man in einer Sendung inzwischen gar nicht mehr unter, die alle zu dem Clan von Herrn Habeck gehören. Also der Patrick Greichen, den man jetzt übrigens Mr. Wärmepumpe nennt, intern, der hat federführend das Gesetz zum Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen ab nächstem Jahr ausgearbeitet. Dieser Patrick Greichen, dieser Mr. Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe bzw. dieses Einbauverbot von Öl- und Gasheizung, das wird vielen Menschen im Moment im Land schlaflose Nächte bereiten. Und wir sind heute noch ein bisschen weiter dabei, da reinzuleuchten. Und ich hoffe ja auch, dass auch bei vielen Bürgern inzwischen eine gesunde Wut, die in einer kühnen, aber friedlichen Angriffslust mündet, entstehen möge, wenn man sieht, wie du es gerade gesagt hast, Deutschland innerhalb eines guten Jahres fast schon bis auf die Grundstrukturen hin zerstörend bearbeitet wurde.
Naja, diese Zerstörung erkennt man ja schon an den Begriffen vieler führender Personen, ob das jetzt Cum und Ex-Scholz ist, oder jetzt die Wärmepumpe oder Waschlappenkretsche. Ich meine, das sind ja nun auch alles Begrifflichkeiten, die schon zeigt, in welchem Irrenhaus wir mittlerweile leben. Und das wird immer deutlicher. Wir müssen einfach nur auch in der Ruhe bleiben und versuchen, es mit einem gewissen Humor zu nehmen. Das ist manchmal gar nicht so ganz einfach, wenn man weiß, welche ernsten Hintergründe damit spielen. Aber das sind ganz wichtige Voraussetzungen jetzt, weil der ganze Dreck kommt jetzt nach oben geschwemmt.
So, und Patrick Greichen, ich will es noch mal kurz zusammenfassen, ist nicht allein. Die Bild-Zeitung kümmert sich ja jetzt auch ständig um dieses Thema, weswegen hier auch immer wieder Zusammenfassungen zu lesen sind. Greichen, dessen Staatssekretärkollege Michael Kellner von den Grünen, der ist ja der Ehemann von Greichens Schwester Verena Greichen. Die arbeitet wiederum im Öko-Institut, genauso wie ihr Bruder Jakob Greichen. Das Öko-Institut wiederum wird gefördert durch das Habeck-Ministerium. Und wie gesagt, seit gestern ist jetzt auch offiziell Greichens Trauzeuge und Grünen-Politiker Michael Schäfer hat eben jetzt auch einen Top-Job ergattert bei der Deutschen Energieagentur, deren Chef er werden soll. Auch diese Deutsche Energieagentur wird vom Habeck-Ministerium mitfinanziert, soll die Bundesregierung beim Erreichen ihrer energie- und klimapolitischen Ziele unterstützen. Und wer hat das maßgeblich mitentschieden? Also diese Berufung? Patrick Greichen, Mr. Wärmepumpe. Aufsichtsratschef der DENA ist der grünen Politiker und Staatssekretärkollege von Greichen, Stefan Wenzel. Ja, dass man da natürlich sagt, da muss jemand reinleuchten, das ist vollkommen klar. Aber ehrlich, wer soll es denn machen, Andreas? Also Scholle, hast ja gerade schon mal so ein bisschen die Zusammenhänge geschildert. Wer könnte da jetzt maßgeblich eingreifen?
Ja, das ist wirklich ganz schwierig, da einzugreifen. Eigentlich nur die Bürger. Denn die Bürger finanzieren das ganze Theater, was wir hier gerade besprechen. Jeder, der jeden Tag 8 Stunden oder 10 Stunden arbeiten geht, nebenbei noch einen Zweitjob haben muss, damit er nur seine Familie halbwegs durchbringen kann. Die Kinder zu Hause sitzen, Schlüsselkinder und so weiter. Und weil die Frau auch arbeiten muss, weil sie einfach nicht mehr klarkommen im Prinzip. Und davon Steuern abgeführt werden. Wenn ich sehe, dass die Diskussion in Deutschland gelaufen ist, dass man sogar Flaschenpfand von den Leuten, die eben halt in dieser Altersarmut leben müssen, obwohl sie gearbeitet haben, und ihr Rentendasein, ihre Armut aufstocken ein bisschen mit Pfandflaschen, die sie sammeln in irgendwelchen Mülleimern. Und jetzt wird die Diskussion dargestellt, wie kann man es zuordnen, welche Pfandflasche oder welches Geld, welche Pfänder jetzt ausgezahlt werden an solchen armen Leuten. Denn das könnten ja eventuell steuerpflichtige Einnahmen sein. Also hier spätestens wird der Irrsinn wirklich in einer solchen Form deutlich. Und der Einzige, der es aufhalten kann, ist der Bürger. Und wenn die Schweigespirale still bleibt, dann wird sich nichts ändern, sondern irgendwann ist der Sack zu. Und dann haben wir wirklich die Situation dieses dystopischen Films, den wir mal eingestellt hatten, wo die Leute dann in irgendwelchen speziellen Etablissements untergebracht werden, möchte ich mal sagen. Ich möchte auf den Film noch mal hinweisen. Wir haben da auch die deutsche Übersetzung dazu eingeblendet.
Ja, kein Wochenendfilm bei dem Wetter. Ja, und dann ist hier schon die nächste Meldung. Die kommt von Karlsruhe Insider. Und da wird der Chef der IG Metall zitiert, Jörg Hofmann. Der befürchtet angesichts der gesamten Destabilisierungs- und Zerstörungsmaßnahmen durch diese grüne Politik einen besorgniserregenden Trend, nämlich, er sagt, Hunderttausende Jobs seien von dieser neuen Entwicklung gefährdet. Er sagt, dass diese Entwicklung extrem dynamisch, zu dynamisch verlaufe. Und wenn es so weitergeht, könnte das für viele Arbeiter fatale Folgen haben. Und das Ganze ist natürlich nicht unbegründet. Das wird auch hier dargestellt. Es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass Autohersteller ihre Produktion zunehmend ins Ausland verlagern. Aufgrund der günstigen Löhne kann so besser gewirtschaftet werden. Und der IG Metall-Chef Hofmann, der sagt, das ist eine alarmierende Situation. Die Arbeitsplätze wandern in Billiglohnländer ab. Aber mittlerweile bliebe es nicht nur dabei, mit dem Verschwinden der Autozulieferkonzerne ins Ausland büße Deutschland auch stark an Fachkräften ein. Forscher und Entwickler seien von dem Trend ebenfalls betroffen. Er geht noch weiter und er sagt, es bleibt praktisch keine Art von Jobs verschont und nennt nur ein Beispiel, die Automarke Smart. Diese produziere bereits ausschließlich in China und China, sagt er, pocht schon lange darauf, dass Bauteile für den chinesischen Markt im eigenen Land gefertigt und nicht importiert werden.
Naja, wir sehen ja genau diejenigen, die nationale Interessen vertreten, dass die natürlich weitaus besser dastehen. Sehen wir uns Russland an, sehen wir uns China an. Und zwar egal, welche Grundstrukturen sie in ihrer Politik haben, die sind ja sehr unterschiedlich. Es entsteht immer so der Eindruck, wenn zum Beispiel die BRICS-Staaten aktiv sind, dass sie alle ein chinesisches Modell verfolgen. Dem ist mitnichten so. Es gibt da ja auch Spannungen zwischen zum Beispiel China und Indien. Und andere sind da wiederum ganz anders. Es läuft eben halt wieder nach den Regionalprinzipien. Und das ist auch richtig. Was wir hier haben, ist klar eine Zerstörung des gesamten Wirtschaftsstandortes und das eben halt in Reinkultur. Und das sind ja diese Beschleunigungsarien, die wir gerade erleben, mit dem Anspruch, aufgrund der Klimaerzählungen die Welt zu retten durch die eigenen Maßnahmen. Und da können wir uns natürlich einfach nur fragen, cui bono, wem nutzt das? Und dann kommen wir eben halt in die nächste Ebene rein und können feststellen, wer partizipiert eigentlich davon? Die Deutschen sind es nicht, das können wir schon mal festhalten.
Die deutschen Bürger sind es nicht. Wer ist besonders betroffen? Also der IG Metall-Chef sagt Baden-Württemberg vor allem. So möchte der Autozulieferer Bosch bereits seine E-Mobilität-Teile in Tschechien produzieren. Aber auch die ZF Friedrichshafen, der drittgrößte deutsche Autozulieferer, habe mit der Produktion wesentlicher Komponenten für das Elektroauto in Serbien begonnen und nicht in Deutschland. Und Hoffmann ergänzt, und auch, ob die Produktion des neuen Hightech-Bordcomputers von ZF in Deutschland anläuft, ist mehr als ungewiss. Für viele Arbeiter in der Autoindustrie ist das keine erfreuliche Nachricht.
Ja, das sind die ganz klaren Ergebnisse eines Wirtschaftszerstörungsministeriums. Denn genau das ist es mittlerweile geworden. Die großen Träger der deutschen Wirtschaft, die Mehrwert geschaffen haben, die die Welt auch bedient haben mit den deutschen Produkten, mit dem berühmten Label Made in Germany, die wandern ab. Made in Germany war gestern. Das heißt, es entwickelt sich, wenn wir es nicht unterbrechen, eine Art Drittland. Und das ist tatsächlich das Hauptproblem, in welches wir reingehen. Dieser Prozess würde sich übrigens wieder umkehren lassen. Ich bin davon überzeugt, aber nur dann, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Sehen wir uns als Beispiel 1945 an, als Deutschland völlig zerstört war nach dem Zweiten Weltkrieg und innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube mittlerweile in den 60er Jahren, hatte Deutschland ein größeres Bruttoinlandsprodukt pro Person, pro Bürger, als es England hatte, und das waren ja die Kriegsgewinner. Also wir sehen, dass natürlich Deutschland auch extrem stabil ist und auch sich ganz schnell wieder aufarbeiten kann, aber wir haben jetzt ein weiteres Problem, und das ist wahrscheinlich eine Sache, die nicht so einfach zu regeln ist. Das ist nämlich diese freie Zuwanderung, Abwanderung, also diese Migrationspakte, die dort laufen. Und wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, kommt die berühmte lauwarme Brühe dabei raus. Das ist nichts anderes als der Euro, der als Grundlage schon aufgebaut wurde, und die gesamte EU, die letztendlich dazu installiert wurde von Lobbyisten, um den Wirtschaftsstandort Europa ebenso runterzufahren. Wir geraten jetzt immer mehr ins sichtbare Finale.
Wir hatten das ja auch vorgestern berichtet, Weiland, Bosch, ja, die gehen nach Polen und nach, die Slowakei. Das heißt, es wird ausgelagert, weil es da natürlich auch viel günstiger wird. Und das heißt, kommt dann aber zurück nach Deutschland, wird in Deutschland wiederum verkauft, zu denselben Preisen, wie man wahrscheinlich vorher auch ausgegeben hätte.
Ja, genau so ist es. Also es ist so, dass das Wirtschaftsministerium dafür sorgt, dass im Ausland ein Wirtschaftsboom ausgelöst wird, zulasten der eigenen Wirtschaft, die eigentlich im Fokus stehen sollte. Inwieweit das mit dem Eid des Bundeswirtschaftsministers vereinbar ist, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Aber wir sehen ja sehr, sehr deutlich, dass Polen und Frankreich große Atommeiler bauen, also Kernkraftwerke, um Deutschland mit Strom zu versorgen, weil sie es selbst nicht gebacken bekommen, auch wenn sie alles zuspargeln mit ihren Windkraftanlagen. Das ist ja das Unglaubliche.
Es gibt natürlich viele, die das erkennen und sagen, wir haben keine Lust mehr, uns das so gefallen zu lassen. Und so haben sich 20 deutsche Wirtschaftsverbände empört in einem Brandbrief an Deutschlands Regierung gerichtet. Man ist stocksauer darüber, dass immer öfter Gesetze durch den Bundestag gepresst werden, ohne dass die Wirtschaftsverbände wie früher an den Beratungen im Vorfeld ausreichend beteiligt werden. Sie weisen darauf hin, dass sie nicht mehr genügend in den Gesetzgebungsprozess eingebunden sind. Wörtlich heißt es in diesem Brandbrief: Den hohen Zeitdruck, unter dem viele Gesetzesvorhaben derzeit stehen und aus dem extrem kurze Stellungnahmefristen für Verbändeanhörungen resultieren, sieht die deutsche Wirtschaft mit großer Besorgnis. Gerade diese Form der Beteiligung stellt aber einen wichtigen Bereich der politischen Teilhabe dar, welcher zur Sicherung der Qualität von Gesetzgebungsprozessen in der Geschäftsordnung der Bundesministerien verankert ist. Die deutsche Wirtschaft kritisiert deshalb dieses Vorgehen aufs Schärfste, weil sich die Bundesregierung damit von demokratischen Prozessen entfernt.
Ja, man wird sich in diesen Wirtschaftsverbänden langsam gewahr, dass sie ein Auslaufmodell sind und überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil Oligarchen und ein paar Konzerne mittlerweile die Macht komplett an sich gerissen haben. Und das ist jetzt natürlich eine bittere Erkenntnis. Man hätte es schon viel früher erkennen können, wenn ich dran denke, wie viele Experten in den 80er, 90er Jahren auf diese Missstände hingewiesen haben. Ich selbst habe das auch immer wieder getan. Aber das Ergebnis war Verschwörungstheorie, es ist doch alles dummes Zeug und so weiter. Und man saß auch bequem und satt in seinem Sessel dieser Lobbyvereinigung der mittelständischen Betriebe jeglicher Art und hat es sich da irgendwie gemütlich gemacht, während an ihnen dann letztendlich die Konkurrenz rechts überholt hatte. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass da nicht nur ein Brandbrief ist, sondern dass da wirklich auch Aktionen gemacht werden. Wenn diese mittelständischen Betriebe zum Beispiel, die sind nämlich die Zuliefererbetriebe sehr häufig von den großen Konzernen. Und die Konzerne sind nur groß, aber die kleinen sind meistens gut, weil groß und gut widerspricht sich sehr oft. Ein großer Tanker ist relativ schwer zu manövrieren. Die Wirtschaft ist eigentlich so aufgebaut, wenn sie richtig läuft, dass nicht die Großen die Kleinen schlagen, sondern die Schnellen die Langsamen, die manövrierfähig sind, die eine Links-Rechts-Kombination mal ganz schnell machen können aufgrund veränderter Bedingungen. Und aus diesem Grunde wollen die Konzerne die mittelständischen Betriebe mehr oder weniger eliminieren. Das ist der Punkt und das werden jetzt diese Wirtschaftsverbände, das wird denen jetzt gewahr.
Heißt das so oder heißt das, Sie werden es gewahr?
Sie werden es gewahr, glaube
ich. Ja, aber trotzdem war das interessant, was du gesagt hast.
Ja, ich kann manchmal mit der Grammatik nicht so schnell, weil ich denke dann irgendwelche Zusammenhänge, weil ich das hier alles live denke und hier keinen Text habe. Und da kann es schon mal sein. Das ist meine Grammatik.
Ich danke dir trotzdem für deine Ausführung und wir bleiben auch noch in dem Thema, denn ich möchte euch, das ist ein Artikel übrigens wieder bei Tichys Einblick erschienen, geschrieben von Klaus-Rüdiger May, der wirklich ein Top-Wirtschaftsexperte ist und sich hervorragend in den Strukturen auskennt. Wir haben auch vorgestern ja ein langes, ein Essay mehr oder weniger von ihm veröffentlicht hier, in dem es um die Zusammenhänge auch mit Habeck ging. Also, diese Wirtschaftsverbände, fast 20, fordern: Gesetze sollten vorab bestmöglich abgewogen werden, um anschließend nicht in den Reparaturbetrieb gehen zu müssen. Dies kann nicht mit zu kurzen Stellungnahmefristen, wie zum Beispiel für das Wind-an-Land-Gesetz, wofür man 60 Stunden Zeit hatte, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, wo man 36 Stunden Zeit hatte, das Planungsbeschleunigungsgesetz, nächster Werktag, oder das Strompreisbremsegesetz, wofür man 20 Stunden hatte, gelingen, die eine tatsächliche und transparente Beteiligung unmöglich machen und damit undemokratisch und auch verfassungsrechtlich bedenklich zustande kommen. Aber nur mit gut abgewogenen Gesetzen funktioniert der Rechtsstaat, heißt es weiter. Aus diesem Grund wäre eine grundsätzlich einheitliche Konsultationsfrist von mindestens 4 Wochen zielführend. Und es ist natürlich klar, dass sich dieses Brandscheiben gegen Habeck, gegen sein Wirtschaftsabbauministerium, wie es hier so schön heißt, richtet. Andreas, 4 Wochen ist auch noch eine kurze Zeit, aber müsste das Minimum sein. Das heißt mit anderen Worten, es sieht ja alles nach heimlicher Mauschelei aus, die so klammheimlich ganz schnell hinter dem Vorhang durchgesetzt werden soll.
Also aus meiner Sicht ist das gar nicht klammheimlich, sondern ganz offen. Also man hat in 20 Stunden oder ganze Gesetzesnovellen in 60 Stunden überhaupt nicht gelesen, geschweige denn, dass man dann sagt, wir setzen jetzt ein Gremium zusammen, besprechen das Ganze, welche Probleme, welche Nachteile könnte das mit sich bringen? Was können wir darauf erwidern? Ist das alles sehr in Ordnung? Man braucht ja auch Zeit, man muss auch mal die berühmte Nacht darüber schlafen, um sich dann nochmal Gedanken zu machen. Dann hat man auf seinem Nachtschrank, ich kenne das von mir, einen Zettel liegen mit einem Schreiber, wo man, wenn man Gedanken hat, plötzlich nochmal Stichworte aufschreibt. All dieses Ding ist ja überhaupt nicht gewünscht. Mit anderen Worten, knallharte diktatorische Durchsetzung der Interessen einer Gruppierung, die über WEF und deren Statisten, die im Staat sich wiederfinden, deshalb heißen sie ja Statisten, die dann entsprechend umgesetzt werden sollen. Und diejenigen, die dem Ganzen noch entgegenwirken könnten, nämlich die Betriebe, die mit ihren Unternehmen, also der Unternehmer, der mit seiner Firma verbunden ist, persönlich, der mit Herzblut in seinem Unternehmen ist und nicht irgendeine Vorstandsposition hat und sagt, nächstes Jahr höre ich auf, greife nochmal ab und gehe dann in einen ganz anderen Betrieb rein. Genau das sind die Leute, die man damit ausmerzen will.
Wir wollen mal weiter hier noch reinlesen. Klaus-Rüdiger May stellt jetzt ein paar Fragen als Journalist und Autor dieses Artikels und er sagt, er kommentiert das so: Sind die Verbände, von denen einige sich vor noch gar nicht so langer Zeit im Lob des grünen Wirtschaftsministers keinerlei Zurückhaltung auferlegten, aus ihrem Opportunismus endlich aufgewacht? Ist das Desaster, das Habeck und seine grünsozialistischen Politökonomen anrichten, inzwischen so vollständig, dass man davon nicht mehr die Augen zu verschließen vermag? Haben Sie denn Habecks primitiven Voluntarismus nicht bemerkt, als er noch als Oppositionspolitiker bei Plassberg in höchster Freude über den Shutdown schwebte, weil der zeige, so Habeck, dass man die Wirtschaft komplett herunterfahren kann, und zwar aus rein ethischen Motiven? Und ist es niemanden von Ihnen kalt den Rücken heruntergerieselt, als der gerade ins Amt gekommene Minister Habeck die Kosten seines totalen und totalitären Umbaus der Wirtschaft beziffert hat? Und wie der Apothekersohn, der sich wohl nie ernsthaft Sorgen um seine Finanzierung zu machen brauchte, schwadronierte, dass die Deutschen diese gigantischen Kosten eben stemmen müssten, weil seine Ratgeber aus den Thinktanks, die nicht nur, aber auch reichlich mit Geld aus den USA finanziert werden, es eben so wollen? Und dann fragt er, haben die Damen und Herren in den Wirtschaftsverbänden denn nie die Vulgär-Marxistin Mariana Mazzucato gelesen, der Habeck bis in die Diktion genau folgt? Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, Andreas. Also das sind schon sehr ernsthafte Fragen.
Natürlich, es geht darum hier, dass ein Sozialismus beschrieben wird. Und Sozialismus bedeutet ja immer, dass diejenigen, die Werte schaffen, die einen Mehrwert schaffen, die nachhaltig arbeiten, die mit dem Unternehmen verbunden sind, dass die das Geld zur Verfügung stellen müssen, dass die Werteschaffer auf der einen Seite die Werteausgeber, ja, das sind ja diejenigen, die das dann letztendlich ausgeben, dieses Geld, dass die entsprechend sich mit diesem fremden Geld, was sie mehr oder weniger abgegriffen haben, das ist ja eine Art moderne Wegelagerei. So kann man die Steuern manchmal bezeichnen, wenn man sich ansieht, wie die wirtschaftliche Lage der Unternehmen aussieht, der Arbeitnehmer aussieht und zum Beispiel der Bundestag sich da für Milliarden neue Gebäude da einstellt in Berlin. Das sind ja alles ganz klare, vergleichbare Größen, wie es damals im Feudalismus war, mit Fürsten und so weiter, die sich dann von ihrem Gefolge noch durch die Gegend haben tragen lassen in der Sänfte. So mittlerweile kommt einem das Ganze vor. Und da will man natürlich, wie gesagt, den Sack zumachen. Man braucht die entsprechende Sicherheitseinrichtung wie Militär, Polizei und so weiter, dass die immer finanziert werden können, damit sie auch bei Laune bleiben. Denn das ist der eigentliche Schwachpunkt des Systems. Wenn nämlich die entsprechenden Organisationen der Exekutive irgendwann mal sagen, wir drehen uns einfach um und schützen eben halt die Politiker nicht mehr gegen das Volk, sondern schützen das Volk vor den Politikern.
Schöne Gedanken. Übrigens hatte ich neulich in irgendeinem Manuskript den Namen Habeck geschrieben und der Computer hat das B und E nicht angenommen und da hieß es plötzlich Hack.
Ja, genau. Ohne Fresse, nur Hack.
Oh, das hatte ich gar nicht im Kopf gerade gehabt, André. Der Pop heute.
Ohne Fresse.
Ja, also, ich möchte aber trotzdem noch mal hier weiterlesen, weil es ist wirklich erhellend, was Klaus-Rüdiger May hier ausführt. Und ich möchte auch gerne, dass ihr das hört, weil das ist ein langer Artikel und man liest das oft nicht so in Gänze. Aber wenn das besprochen und kommentiert wird, geht es vielleicht auch besser rein. Dafür sind diese Artikel einfach auch zu wertvoll, dass sie dann im Orbit verschwinden. Also, Er beruft sich auf diese Vulgärmarxistin Mariana Mazzucato, auf die sich ja Habeck auch berufen hat und auch das Buch gelesen hat und ihr Pamphlet durchgearbeitet hat und sich, haben wir, glaube ich, letztes Jahr drüber gesprochen, Habeck sich da ausdrücklich drauf beruft, eben auch, indem die ganzen Handelsstrukturen, die Welthandelsstrukturen ja auch mal rechts und links einfach runtergerissen werden und ad absurdum geführt werden. Und er schreibt hier, der Klaus-Rüdiger May, hätten Sie die Mazzucato gelesen, dann wüssten Sie, dass der planetarische Wirtschaftslenker Habeck die Wirtschaftsverbände weder benötigt noch irgendetwas mit ihnen beraten will. Er dürfte wohl nicht einmal verstehen, was sie wollen, denn in seiner hübschen, heilen Mazzucato-Welt ist alles ganz, ganz doll einfach. Die Politik, also der größte Robert Habeck, den es jemals in der Geschichte gegeben hat, legt nach Maßgabe ideologischer Visionen die Ziele und Entwicklungslinien fest und die Wirtschaftsverbände und Unternehmen haben diesen Habeck'schen Direktiven zu folgen und sie umzusetzen, sich aber nicht zu erfrechen, sie zu diskutieren. Das allein ist die Sache der Politik.
Und genau das ist das Problem jetzt für einen Bundeswirtschaftsminister. Ich meine, Herr Habeck hat vermutlich ja eine ganze Menge Kinderbücher gelesen und auch neue dazugebracht und da freuen wir uns ja alle drüber. Aber wenn man eine solche Funktion ausübt, dann reicht es nicht, wenn man ein solches Buch liest. Es gibt nämlich unglaublich viele Bücher, Sichtweisen und Perspektiven, um sich überhaupt ein Bild zu machen. Und das passt natürlich hervorragend, dieses Buch, was er gelesen hat, aus Fernost, wo nämlich der Sozialismus in Reinkultur ganz einfach dargestellt wird. Und wenn wir das verbinden mit der Aussage des WEF, die von einem Stakeholder-Kapitalismus sprechen, das ist also quasi ein sozialistischer Kapitalismus oder ein kapitalistischer Sozialismus. Und da wird plötzlich übrigens ganz klar, was wir auch immer wieder sagen, Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten derselben Medaille. Was wir brauchen, sind freie Märkte. Und das findet natürlich überhaupt nicht statt. Und wenn man Wirtschaft verstehen will, dann muss man eben halt einen Smith lesen oder einen Manes oder einen Silvio Gesell oder auch Hayek, um sich die einzelnen Perspektiven gegenüberzustellen, um sich ein Bild zu machen. Und hier haben wir letztendlich einen Apparatschik, der jetzt ein Buch gelesen hat und jetzt schlicht und ergreifend sagt, so, ich weiß jetzt, wie es geht und verfolge jetzt genau diese Ideologie. Das ist das wirklich Erschütternde dabei, dass ein solcher Ausfall an Fähigkeit, das muss man doch ganz einfach sagen, Entschuldigung, aber du guckst gerade, aber er hat einfach kein Verständnis dafür, dass der dann in einer Funktion sitzt und dann natürlich nur noch das ausführen kann, was man von ihm verlangt. Und das kommt von irgendwelchen Seiten, wo ich gar nicht weiß, ob er weiß, wer das überhaupt ist. Das kann ich ja alles gar nicht beurteilen. Aber das Ganze ist erschreckend.
Ja, ich guck ihm, dem Herrn Habeck, immer mal wieder ins Gesicht und normalerweise habe ich immer einen ganz guten Eindruck, aber bei diesem Gesicht weiß ich, aber ich lasse das jetzt lieber, sonst, nein, das ist mein Karma und das bleibt unbelastet. Ja, und was schreibt der Herr May hier noch weiter? Ist Ihnen, also immer noch den Wirtschaftsverbänden, die sich immer noch in dem alten bundesrepublikanischen Schlaf der Konsensdemokratie wälzen, denn entgangen, dass es den Grünen weder um Konsens noch um Demokratie, sondern um Gehorsam und Ja-Sagertum geht, bekommen sie in ihren Glaspalästen nicht mit, dass sie längst entmachtet werden, mit Hilfe von Gramscis teuflischer Erfindung der Zivilgesellschaft, dem staatlich finanzierten Heer der Vorfeldorganisationen. Die Grünen sind doch längst dabei, Parallelstrukturen zu schaffen, um die Macht der Wirtschaftsverbände zu brechen. Wie konnten die Wirtschaftsverbände jemals annehmen, dass das Feindbild der Grünen nicht die freie Wirtschaft ist?
Das ist der Punkt. Man hat nicht erkannt, dass sich im Laufe dieses Tiefschlafs der alten republikanischen Strukturen ein Transformationsfaschismus entwickelt hat. Und diese heutigen Funktionäre dieses Transformationsfaschismus, die sitzen jetzt an der Macht. Und Faschismus, nochmal, kommt von La Fascia. Das ist also die Gleichgebürstetheit. Alle denken nur in eine Richtung. Das ist ganz wichtig. Und gegnerische Meinungen werden nicht mehr zugelassen. Und das merken wir ja auch an der politischen Korrektheit, an der Umschreibung von irgendwelchen Büchern, die wir alle mal früher gern gelesen haben, welche Vokabeln man nicht mehr sagen darf, dass man nicht einmal mehr lustige Videos. Ich hatte ein Video aufgenommen, da hatten Eva und ich gesprochen. Ich werde nicht sagen, worum es ging, aber da habe ich mich ein bisschen lustig gemacht über diese heutige Zeit. Ich fand das wirklich gut und in unserem kleinen Familienkreis und Freundeskreis hat das wirklich herzhaftes Lachen ausgelöst. Aber Eva hat gesagt, das kannst du nicht machen. Das gibt Probleme, weil Humor ist nämlich auch nicht mehr möglich. Das gehört ja alles mit dazu. Dieser trübe Transformationsfaschismus muss natürlich auch eine graue Masse schaffen, die dann irgendwann frustriert mitläuft. Und auf dem Weg sind wir gerade.
Andreas, du darfst eine Sache nicht vergessen. Wenn du etwas sagst, ist es nie Satire, auch wenn du es so meinst. Und deswegen konnte man das nicht veröffentlichen. Jetzt werden viele neugierig sein, aber wir belassen es jetzt mal dabei. Ja, und gleichzeitig, Andreas, wo Herr Habeck also dieses Brandschreiben bekommt von 19 Wirtschaftsverbänden in Deutschland, gründet er selber eine Wirtschaftsvereinigung, eine zielgerichtete Transformation der Wirtschaft ist geplant. Und da wollen wir euch auch ein paar Informationen darüber geben. Und ich würde dich auch gerne bitten, das einmal einzuordnen. Ich meine, Wirtschaftsverbände hat es ja immer gegeben. Die Grünen hatten, glaube ich, noch keine, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und hier heißt es jetzt in einer Handelsblattmeldung: Ein neuer Verein soll Verbindungen aus der Wirtschaft zu den Grünen stärken. Am Dienstag startete die Organisation mit dem Namen die Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Und diese Wirtschaftsvereinigung will die Themen, was sonst, Nachhaltigkeit und die Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft vorantreiben. Der Vorstandsvorsitzende Tom Fischer, Chef und Gründer der Managementberatung Alfoy, sagte bei der Auftaktveranstaltung in Berlin: Wir wollen dafür sorgen, dass grüne Politik zum Motor der Wirtschaft wird.
Ja, und ich habe den Tom Fischer mal in Ruhe auch versucht mal zu recherchieren, und das, was ich da gefunden habe, spricht eigentlich dafür, dass es sich übrigens um einen integeren, gut ausgebildeten Fachmann handelt, der ökonomisch über einen hohen Sachverstand verfügt. Also das möchte ich mal ganz klar an dieser Stelle dazu sagen. Wenn ich mir dann allerdings einige Artikel von ihm angesehen habe und er dann beispielsweise Guterres von der UN dann mehr oder weniger als wichtigste Person und als wichtigste Struktur mehr oder weniger bezeichnet, dann merke ich, aha, er ist doch unterlegen dem gesamten Systemdenken. Und wenn er dann eben halt auch die Klimaerzählung permanent mehr oder weniger nachplappert und das auch nicht mehr hinterfragt, dann stelle ich eben fest, ökonomisch mag er dann den Sachverstand haben, aber ansonsten ist er aus meiner Sicht fast schon ideologisch eingekauft. Also so kommt es mir mittlerweile vor.
Gut, deine persönliche Meinung, du hast das dementsprechend geprüft und bist persönlich zu diesem Ergebnis gekommen. Das kann auch ganz anders sein, aber vielleicht ist es auch das Gefährliche, Andreas, wenn jemand, der richtig gut ist, in eine solche Position gebracht wird, dann wird er natürlich Hebel und Werkzeuge kennen, um das richtig durchzusetzen. Und das scheint hier auch schon der Fall zu sein. Denn die Wirtschaftsvereinigung der Grünen, die sich als unabhängige unternehmerische Organisation versteht, hat den Zweck, laut Satzung, die Förderung und Verwirklichung nachhaltiger Politik in allen drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und Mitglied können Unternehmer werden oder aber mittelständische Unternehmer, Industrie und auch DAX-Konzerne. Und die haben ja schon einiges eingesammelt.
Naja, hier muss man wirklich mal nachdenklich werden. Denn die bisherigen Förderunternehmen, wenn man sich die mal genauer ansieht, da stellt man fest, das sind alles Global Player gewissermaßen. Das sind letztendlich alles Unternehmen, die über massive Vermögen verfügen, also keine mittelständischen Betriebe, sondern das sind schon diejenigen, die sehr stark mit der Politik verflochten sind. Denken wir an die ABB. Die Mannheimer sehen jeden Tag dieses große Schild von ABB, wenn sie zu ihrer Arbeit fahren, wahrscheinlich.
Also du zählst jetzt mal auf, wer schon alles bei den grünen Wirtschaftlern vereinigt sind.
Richtig. Und das ist dann zum Beispiel die ABB, dann ist das die Deutsche Post, die Telekom, Google Deutschland, die Schwarzgruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, Siemens und Vonovia. Und insgesamt, also führt die Liste derzeit 19 Unternehmen auf, aber das sind alles relativ starke Unternehmen, keine mittelständischen Betriebe, also kein Kfz-Handel, kein Bäckereibetrieb, kein Dachdecker ist da drin, auch kein Unternehmerverband der Dachdecker beispielsweise, sondern Konzerne. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass dieser Thomas Fischer ein hervorragender Fachmann ist, denn er braucht ja jemanden, also diese Unternehmen brauchen jemanden, mit dem sie auch ihre wissenschaftliche Nomenklatur, also ihre Fachsprache austauschen können. Das heißt, da muss schon ein Fachmann sein und der sollte dann natürlich hintenrum dann der Ideologie auch angehören. Was ich hier sehe ist es tatsächlich so, dass die Grünen eine solche Unternehmensvereinigung gründen, eine solche Wirtschaftsvereinigung gründen, oder gründen die großen Konzerne selbst diese Vereinigung, um damit Einfluss auf die Grünen auszuüben? Dann würde das Ganze für mich noch einen größeren Schuh ausüben. Das heißt also, dass diese großen Konzerne Einfluss nehmen könnten auf die Politik, um ihre eigenen Pfründe damit zu sichern. Wir dürfen nicht vergessen, die Grünen sind für mich zum Beispiel nur, jetzt kommt wieder meine Meinung, Doppelpunkt, ein Zeitphänomen, die irgendwann wieder weg sind, weil sie keiner braucht und auch nie gebraucht hatte. Man hat einfach nur zwischendurch immer wieder mal Organisationen, ob das Al-Qaida mal war oder ob das andere Dinger waren. Wir kennen es auch, die IS, das sind ja zum Beispiel Organisationen, die geopolitisch genutzt werden und irgendwann verschwinden die wieder. Und in der Wirtschaft oder in der Politik haben wir dann regional zum Beispiel die Grünen und die sind dann auch wieder irgendwann weg und keiner redet mehr davon. Und das sind die wichtigen Dinge, dass hier die Einflussnahme des großen Vermögens auch auf die Politik hier stattfinden soll.
Was hier auffällt, das habe ich mir gerade mal angeschaut, während du gesprochen hast, dass diese großen Unternehmen ja praktisch auf das Leben der Menschen unmittelbaren Einfluss haben. Die Vonovia zum Beispiel ist ein deutscher Immobilienkonzern, dem über 565.000 Wohnungen gehören in Deutschland, in Österreich und in Schweden. Dann hast du zum Beispiel genannt die Deutsche Post, die Telekom, Google Deutschland. Also wenn die sozusagen politische Machtinstrumente in die Hand ganz offiziell bekommen, ich bin nicht so ganz davon abgeneigt zu sagen, dass sie das schon längst tun, aber oder eben die Lebensmittelbranche, Lidl, Kaufland, dann Siemens, Andreas, das heißt, alle Bereiche des Lebens sind ja hier mit betroffen.
Natürlich. Und Vonovia zum Beispiel steht ja im Prinzip auch bei den Grünen im Fokus, genau wie andere große Wohnungskonzerne. Da werden sogar Enteignungen diskutiert. Und damit kann man natürlich auch versuchen, dieser Enteignung aus dem Weg zu gehen. Und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, das sind ja auch, denken wir an die großen Betriebe der Lebensmittelversorgung, die im Jahre 2019, bevor man die Corona-Maßnahmen geplant hatte, dass man sich dort getroffen hatte im Kanzleramt. Und da wurden Dinge besprochen mit den großen Lebensmittelketten, wie man in Zukunft eine neue Struktur erarbeitet, offenbar. Und hier spätestens wird das alles relativ deutlich, dass diese Enteignung vielleicht für den Normalbürger gilt, aber solche großen Konzerne wie Vonovia sich dann eben halt in die Politik einhaken und sagen, okay, eine Hand wäscht die andere und ihr lasst uns in Ruhe und dafür lassen wir euch machen. Wenn ihr die Privatleute alle beispielsweise enteignet, reicht das ja auch für euch.
Wie würdest du denn dann, habe ich gerade gefunden, diese aktuelle Meldung hier einordnen, Vonovia, die ist von heute, verkauft Anteil an Immobilienpaket, meldet das Handelsblatt. Und das heißt hier, es könnte ein Deal mit Signalwirkung sein, rund ein Jahr nach der Ankündigung, sich angesichts der Zinswende von Immobilienpaketen im Milliardenwert zu trennen, hat der DAX-Konzern Vonovia einen ersten großen Deal abgeschlossen. Deutschlands größter Immobilienkonzern verkaufte für 1 Milliarde Euro eine Minderheitsbeteiligung an seinem Südewo-Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg an den US-Finanzinvestor Apollo.
Naja, das hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt die deutsche Immobiliensituation sowieso in sich gerade sich eventuell sogar vor einem Kollaps befindet. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe gerade mit guten Bekannten gesprochen, die noch Immobilien in Deutschland haben, und zwar auch hochwertige Immobilien in Bestlagen in Hamburg oder Starnberger See, und welche Schwierigkeiten es gibt, da überhaupt noch angemessene Preise zu bekommen für diese Immobilien. Und das ist ein anderes Thema, dass diese großen Immobilienkonzerne sehr stark fremdfinanziert sind. Also wenn die 565.000 Wohnungen haben, dann sind sie zwar als Eigentümer eingetragen, aber da sind auch entsprechende Schulden gegen. Und dadurch hat man dann letztendlich natürlich erstmal diese ganzen Immobilien übernommen, eine Riesenrendite eingefahren. Aber jetzt, wo plötzlich die Kosten für die Finanzierung der Wohnung nach oben gehen, natürlich die gesamte Finanzmathematik nicht mehr so funktioniert und aus diesem Grunde auch liquide Mittel geschaffen werden müssen. Das ist ein anderer Punkt dabei, aber unterm Strich gesehen merkt man die Einflussnahme auch auf Vonovia oder von Vonovia, dieses Einhaken eines Immobilienkonzerns, eigentlich der große Gegner der Grünen. Jeder, der Immobilien hat, ist ja eigentlich für sie ein Feindbild. Und genau die haken sich mit den Grünen jetzt ein. Und das zeigt eben halt, es geht überhaupt nicht um Ideologien in diesem Sinne, doch um Ideologien schon. Auf jeden Fall nicht um die Menschen, die man immer gerne nach vorne schiebt, sondern darum eben halt gegen die Menschen zu arbeiten und damit vor allem gegen den einfachen Bürger.
Ich möchte euch aber auch noch berichten darüber, wer jetzt bei dieser neuen Wirtschaftsvereinigung der Grünen was zu sagen hat und wer so dabei ist. Und also Recherchen vom Business Insider ergeben, dass die Grünen, also die Partei, die Grünen, zum Beispiel ein Startgeld dieser grünen Wirtschaftslobby, dieses Vereines spenden wollen, zur Verfügung stellen wollen, 120.000 Euro erstmal. Denn die Vereinigung hat ja das Ziel, wie es hier heißt, den Dialog zwischen grüner Politik und Wirtschaft herzustellen und zu sichern. Das heißt, die Grünen finanzieren also die Gründung dieses Lobbyvereins und scheinen auch nicht abgeneigt zu sein, weitere Gelder, je nach Erfolg, nachzuschießen. Das sagen die Vorsitzenden des politischen Beirats dieses Vereins, nämlich Omid Nuripur und Ricarda Lang vom Bundesvorstand Bündnis 90 Die Grünen. Höre ich dich jetzt lachen?
Nein, da fällt dann gar nichts mehr zu ein. Also Frau Ricarda Lang ist ja eine ausgewiesene Ökonomin, das wissen wir ja. Und ich bin sicher, die macht ihren Job richtig gut.
Und dann heißt es weiter, außerdem soll dem Beirat die Geschäftsführerin der Grünen, Emily Bühning, angehören. Zur Geschäftsführerin des Lobbyvereins selbst wird Julia Ecki oder Eckei berufen. Eckei war zuvor bei der Stiftung Klimawirtschaft, der Unternehmensberatung Joschka Fischer und Company sowie der Industrie- und Handelskammer zu Berlin und von 1999 bis 2001 Bezirksverordnete der Grünen in Berlin. Für den Posten des Leiters Programm der neuen Wirtschaftsvereinigung ist Christoph Busch vorgesehen, der von April 2020 bis Februar 2023 als Vorstandsreferent Digitalisierung und Wirtschaft für die Grünen gearbeitet hat. Alleine der Chef der Wirtschaftsvereinigung der Grünen, du hast es gerade gesagt, Wirtschaftsberater Thomas Fischer, derzeit CEO der Düsseldorfer Firma Alfoy, ist nicht Parteimitglied der Grünen, aber hier heißt es, wie hat schon Walter Ulbricht gesagt, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
Ja, also man sieht jetzt hier mittlerweile auch, wenn man das Ganze mal rückwirkend betrachtet, mit welcher Motivation sind die Grünen damals in den 70er Jahren eigentlich gegründet worden? Wer stand eigentlich dahinter? Und da stellt sich für mich die Frage, wenn wir wissen, Anfang der 70er Jahre ist das WEF installiert worden. Anfang der 70er Jahre der Club of Rome mit seinem berühmten Papier rausgekommen, die Grenzen des Wachstums. Anfang der 70er Jahre ist der Goldstandard abgeschafft worden bei dem US-Dollar. Das heißt, das war eine große Umbruchphase in die dritte Revolution, in die dritte industrielle Revolution. Das war die IT-Branche. Und in der Branche in dieser Zeit, in dieser Phase, hat man dann eine Ökopartei gegründet. Man hat also viele Menschen eingefangen, vermutlich so wie heute die letzte Generation oder eben halt Fridays for Future und so weiter und so fort, um damit über lange Zeit etwas aufzubauen, was dann irgendwann erst zum Zuge kommt. Und hier erkenne ich aus meiner Sicht diese unglaublich lang angelegte Agenda, die dahinter steht, wenn man weiß, okay, wenn wir heute darauf achten, welche kleinen Strukturen sich entwickeln, dann könnte es sein, dass in 30, 40 Jahren diese Strukturen zu gigantischen Schlägern werden und vieles zertrümmern könnten. Das ist ganz wichtig. Und da fehlt leider auch die Ausbildung und die kognitive Fähigkeit durch die Ausbildung in den Universitäten und Schulen, damit die Menschen diese Zusammenhänge wieder erkennen. Und natürlich eines, die Verbindung zur Schöpferkraft, um nämlich diese gesamte Situation auch aus der Empfindung oder aus der Intuition heraus zu beurteilen. Das ist genau das, was uns hier gerade auf die Füße fällt.
Ich finde, man sollte immer wieder sich vor Augen halten, in welcher Zeit wir leben, dass man diesen Wahnsinn einfach in Ruhe übersteht. Und wer im Gottvertrauen bleibt, kommt durch jede Krise 1000-mal besser. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe schon so manche persönliche und wirtschaftliche Krise durchwandert. Und da gab es Momente, auch bei gesellschaftlicher, öffentlicher Schmähung, wo man am liebsten in den nächsten See gesprungen wäre, aber nur zum Baden. Denn alles andere macht keinen Sinn, weder zu verzweifeln, noch zu verzagen, noch in Sorge zu verfallen. Sondern lasst uns als Beobachter durch diese Zeiten gehen, alles für die eigene Vorsorge tun, was man tun kann. Darüber reden wir hier ständig, was man alles tun kann, um dann in entscheidenden Momenten sogar anderen beistehen zu können, die Nerven verlieren. Und das erkennt man eben derzeit schon auch immer deutlicher. Während, das ist das Spannende, Andreas, wir haben ja viel Kontakt auch nach Deutschland, wo viele Menschen sagen, es ist so verrückt. Du gehst durch die Stadt und denkst, irgendwie ist alles so, wie es immer war. Und als ob keiner irgendetwas wüsste, tatsächlich so eine Art schlafwandlerische Lebensqualität.
Ignoranz, ja. Die Menschen schreiten nicht mehr durch die Fußgängerzone, sondern sie taumeln, sie stolpern. Sie haben den Kopf nach unten gerichtet. Sie haben natürlich auch Angst, irgendwelche entgegenkommenden Leuten direkt in die Augen zu sehen, weil es Aggressionen natürlich hervorrufen könnte bei diesen anderen. Ich denke da an die ganzen Reichsbürger, die mit ihrem Rollator beispielsweise durch die Innenstadt fahren und da natürlich hochgefährlich wirken. Und das sind alles diese Faktoren, die eine ganze Gesellschaft regelrecht zermürbt.
Jo, und wir bleiben noch ein bisschen bei Klüngel und Vetterliswirtschaft, Eckart von Hirschhausen, Fernsehmoderator, Arzt und Schwiegermutters Liebling. Der macht aber auch immer mehr von sich reden. Der hat ja ganz fleißig die Impfaktionen während der Mikrobenzeit beworben, hat den Menschen also mit ausgestrecktem Zeigefinger geraten, sich bloß die Spritze geben zu lassen. Und da ist jetzt rausgekommen, das hat der Pleiteticker von Julian Reichelt, Ex-Bild-Chef, herausgefunden. Für eine Videokampagne des Landes Baden-Württemberg hat der Journalist Eckart von Hirschhausen 71.400 Euro kassiert. Hier heißt es, rein rechnerisch hat er damit 1.260 Euro pro Minute des Videos bezahlt bekommen und macht gleichzeitig für die Corona-Impfung in Anführung Werbung. Und es heißt hier, er ist ja nun mal eins der bekanntesten Gesichter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich der ARD. Und er war ja mal Kabarettist, da war er sogar manchmal lustig. Dann war er Wissenschaftsjournalist, alles für WDR, das Erste, Dreisat. Und er hat sich in zahlreichen Talkshows zur Corona-Pandemie immer wieder geäußert, wurde als prominenter Experte häufig eingeladen. Und das ist dann schon spannend, Andreas, wenn man für so etwas so viel Geld kassiert. Wir haben es neulich ja auch schon berichtet, Eckart von Hirschhausen hat letztes Jahr eine Stiftung gegründet und diese Stiftung hat von der Bill and Melinda Gates Stiftung wiederum ich glaube, circa 1,4 Millionen Euro hat er von denen bekommen für vielleicht, du hast gesagt, Gründungskapital, ne?
Ja, ja, als Stammkapital für seine GmbH, glaube ich, oder Verein, was er da gegründet hat. Aber es ist natürlich schon auch eine Frage, die man dann immer, wenn man sowas sieht, charakterlich stellen muss. Wie ist man charakterlich strukturiert und geeignet? 1260 Euro Minutenlohn ist kein schlechtes Gehalt. Und wenn dann irgendwann der Preis hoch genug ist, dann macht man das vielleicht eben. Und ich denke mal, dass Eckart von Hirschhausen da natürlich große Schwierigkeiten hat, denn die Gruppe der Denker wird immer größer und man kann sich seinen Namen sehr schnell verbrennen, auch gerade bei dieser immer größer werdenden Gruppe der Denker. Wir sind ja auch geschmäht worden, die rechte Keule und was ist Schwurbler und was es da alles gab und Aluhutträger, aber diese Gruppe wird immer kleiner. Auch wenn sie zurzeit noch vermeintlich größer ist, aber nur deshalb größer wirkend, weil die meisten in der Schweigespirale sind und sich gar nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Menschen, die kritisch sind, auch immer weiter bei der Stange bleiben. Und ich glaube, das ist entscheidend.
Das ist wirklich entscheidend. Die Aufklärung ist das Immunabwehrsystem Nummer 1, um durch diese Zeit gut durchzukommen. Der Pleiteticker schreibt, dass Hirschhausen auch von der Bundesregierung Kohle kassiert hat. Nämlich, da heißt es mehrere tausend Euro. Da geht es um Moderationen für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Auswärtige Amt, wo ja dann auch Annalenchen sicherlich ganz begeistert war. Und da erhielt er knapp 5.000 Euro. Die Höhe des Honorars, das er vom Auswärtigen Amt erhielt, ist unklar. Und Hirschhausen wird hier auch zitiert, mit was er so bei Talkshows aufgetrumpft hat. Da ging es eben um die Ausgrenzung der sogenannten Ungeimpften. Und er hat gesagt, die Spaltung der Gesellschaft ist ja eh schon da. Und er hielt es außerdem für wörtlich eine Körperverletzung, andere mit seinen ungeschützten Aerosolen zu belästigen. Und im ARD-Morgenmagazin, das wird hier auch zitiert, hat er die Impfung als Segen bezeichnet und forderte Ärzten, die ihren Patienten nicht zur Impfung raten würden, die Approbation zu entziehen.
Ja, und hier sind natürlich verschiedene Faktoren, die man da wieder reininterpretieren kann. Er scheint aus meiner Sicht, so habe ich es damals auch wahrgenommen, sehr überzeugt zu sein. Und das ist das Dramatische eigentlich, weil das lässt nicht nur charakterliche Rückschlüsse ziehen, sondern vor allem auch Fähigkeiten, was seine medizinischen Fähigkeiten anbelangt. Und wenn er das mit einer solchen Inbrunst gemacht hat, dann gibt es eben halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er versteht einfach von Medizin zu wenig, also einem Medizinstudium ist nicht unbedingt jemand, der jetzt dann automatisch dann alles versteht. Oder er ist charakterlich eben halt speziell geeignet und lässt sich vor einen Karren spannen. In beiden Fällen schneidet er irgendwie nicht so besonders gut ab.
So, und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, bevor dann etwas Hochspannendes von Andreas noch kommt. Nämlich, wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, so nennen sie sich tatsächlich immer noch, die wollen einen Vertrag nächstes Jahr im Mai abgesichert haben, der ihnen erlaubt, die Machtergreifung über die Welt zu übernehmen. Und das ist nicht zu hoch gestochen, wenn ich das so formuliere. Und hier warnt ausdrücklich der Verband Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Und fordert alle Bürger auf, eine Petition zu unterschreiben, damit unsere grundlegenden Rechte und Freiheiten geschützt bleiben. Und diese Petition haben wir heute eingestellt und wir werden sie in Zukunft jeden Tag einstellen. Und wir möchten bitte, denn es ist das wichtigste Thema für unsere Zukunft, Habeck hin oder her. Denn wenn die WHO ausrufen darf, eine weltweite Pandemie und empfehlen darf, beziehungsweise dann verordnen darf, dass es Lockdowns wieder gibt, dass es Reiseverbote, Flugverbote gibt, Isolationspflichten. Wir haben es alles hinter uns. Wenn aber die Macht in die Hände dieser Organisation gelegt wird, dann wird es wirklich zu spät sein, denn damit würden alle Regierungen dieser Welt ausgehebelt werden. Wir sind zwar davon überzeugt, dass es eine ganz bestimmte Sorte von Regierungen gibt, die da nicht mitmachen werden, aber es ist nicht berechenbar. Denn auch China oder Indien sind durchaus mit auf diesem Weg, eben das alles in eine Hand zu legen.
Also man muss das Ganze verkürzt einfach mal so darstellen. Die WHO ist eine Organisation, die entwickelt wurde über eine Lobbystruktur. Diese Lobbyisten sind große Privatiers, Philanthropen, Oligarchen, wie immer man sie nennen will, die als große Aktionäre in diesen Pharmaindustrien tätig sind. Und mit dieser WHO wird jetzt so viel Druck ausgeübt, sogar auf die Regierungen, dass man sie mehr oder weniger drangsaliert, dort regelmäßig Beiträge zu zahlen, angeblich im Namen der Gesundheit. Aber die Gesundheit muss nicht unbedingt im Fokus stehen von Pharmaindustrien, denn die Pharmaindustrie sind Wirtschaftsunternehmen und die wollen Gewinne machen. So, und wenn jetzt die Pharmaindustrie über diese WHO es schafft, mehr oder weniger eine Revolution einzubringen und die Macht über die Regierung zu bekommen, über die nationalen Regierungen, dann bekommen übertragen gesehen die Pharmaindustrien direkt politische Macht. Das heißt, wir brauchen dann in Zukunft keinen Bundeskanzler mehr wählen, sondern den Vorstand von Pfizer oder von wen auch immer, denn das ist dann die Regierung. Dieser Zusammenhang, der muss klar werden. Das heißt, es ist wichtig, dass man sagt, stopp, das stimmt was nicht.
Ja, und vielleicht solltet ihr noch eine Information haben. Am 21. Mai in diesem Jahr, ja, das ist nicht mal mehr 4 Wochen, sollen die Änderungen der International Health Regulations, also internationale Gesundheitsvorschriften, kurz IHR, mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden, einschließlich der Anpassung der Konvention dem sogenannten Pandemievertrag, der nächstes Jahr im Mai völkerrechtlich verbindlich werden soll. Und die Ärzte und Wissenschaftler schreiben hier, sollte die Bevölkerung nicht massiv dagegen protestieren, werde die danach vorgesehene Ratifizierung im Deutschen Bundestag nur noch Schnee von gestern sein. Denn die WHO, denn die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, so heißt es richtig, versuche, umfassende Änderungen der IHR durchzusetzen, also dieser Regulation, die ihr noch nie dagewesene Macht verleihen würde. Desinformation zum Beispiel und Fehlinformationen in Deutschland, also Schwurbler und Aluhüte, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt zu bekämpfen. Also das heißt mit anderen Worten auch, Andreas, dass man nicht mehr kritisch darüber sprechen und berichten dürfte, sondern dass man da dann qua Amt und qua Macht mit dem Hammer draufhaut.
Richtig, mit Fehlinformation und Desinformation bekämpfen, meint man natürlich nicht Herrn Lauterbach, der die ganze Zeit gesagt hat, es gibt keine Nebenwirkungen bei diesen mRNA-Spritzen, bei diesem Einsatz. Das war ja eine Falschaussage, eine Lüge im Nachhinein, auch nicht basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen, sondern mehr oder weniger ideologisch begründet, aus meiner Sicht mehr oder weniger als Repräsentant der Pharmaindustrie, ein Pharmavertreter als Bundesgesundheitsminister, da fehlt mir manchmal schon wirklich noch eine klare Artikulation, weil mich das innerlich so aufregt, das Ganze. Und genau dorthin will man jetzt legen, die Regeln, und das ist das Interessante, dass tatsächlich jetzt die privaten Unternehmen die Macht über die hoheitlichen Aufgaben der Gesetzgebung gestalten sollen. Da wird's spannend.
Wir bitten euch auch in eurem Umfeld, das ja vielleicht heute schon ein bisschen aufgeklärter ist als vor 3 Jahren, auch darauf hinzuweisen. Ihr findet die Nachricht, also diesen Link für die Petition, findet ihr bei uns hier im Kanal. Und zwar, wenn ihr oben die Lupe anklickt und Pandemievertrag eintragt, in einem Wort, Pandemievertrag, dann kommt ihr direkt drauf. Und ihr werdet das die nächsten Tage immer wieder sehen. Vielleicht habt ihr auch Lust, eurem Bundestagsabgeordneten zu diesem Thema zu schreiben. Es heißt hier weiter bei den Ärzten und Wissenschaftlern, dass wenn das zustande kommt, dass die WHO natürlich auch eine enorme Kontrolle darüber bekommt, auf welche Informationen wir überhaupt noch Zugriff haben und vor allem, wie wir unsere persönlichen Gesundheitsentscheidungen gestalten wollen. Das heißt mit anderen Worten, ich habe gerade wieder so ein Wort wie Impfpflicht und Impfzwang im Kopf.
Ja, natürlich. Also die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist aus meiner Sicht damit tangiert, wenn ich nicht mehr frei in meiner Entscheidungsfähigkeit über meinen eigenen Körper, über mein eigenes Ich entscheiden kann. Wenn man mir das wegnimmt, dann ist das ein Bruch der Verfassung, zumindest in Deutschland oder der sogenannten Verfassung, bevor jetzt irgendwelche Schreiben kommen. Also das ist wirklich entscheidend dabei. Aber mittlerweile sehen wir, dass die Rechtsstaatlichkeit gewichen ist zugunsten dieses Transformationsfaschismus. Ich muss das wirklich immer wiederholen.
Also wer sich fragt, was kann ich denn schon tun hier an dieser zukünftigen Situation, hier kann man einschreiten und etwas tun und hier sollte man es auch tun. Themenwechsel. Andreas. Die BRICS-Staaten machen ja immer wieder auf sich aufmerksam und die haben jetzt eine schrittweise Abkehr vom US-Dollar angekündigt. Die Chefin der New Development Bank, die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, hat im Gespräch mit einem chinesischen Sender, mit CGTN, gesagt, sie würde jetzt ihre Bank in einem ersten Schritt im Zeitraum zwischen 2022 und 2026 30% ihrer Kredite eben nicht mehr in Dollar, sondern in den Währungen der BRICS-Mitgliedsländer vergeben. Was heißt das?
Naja, diese New Development Bank ist ja im Prinzip eine geschaffene Konkurrenz zum IWF. Denn der IWF basiert ja mit verschiedenen Grundstrukturen, die der Sonderziehungsrechte und so weiter, das sind Insider kennen das Ganze, die gesamte Weltfinanzlage. Aber wir haben momentan die Situation, dass wir zu wenig US-Dollar-Noten haben, überhaupt noch, um die großen Investitionsvorhaben auch von anderen Ländern zu finanzieren. Und da der Dollar extrem nach oben geschossen ist, natürlich die anderen Länder das mit ihren entsprechenden Einnahmen ja umtauschen müssen in Dollar. Sie müssen dann ja in Dollar ihre Schulden finanzieren. Das können die nicht. Und aus diesem Grunde schaffen sie jetzt über die BRICS nationale Strukturen, sich selbst zu unterstützen mit ihren nationalen Währungen. Ich finde, das ist eine ganz brillante Entwicklung. Allerdings bedeutet das auch ganz schlicht und ergreifend letztlich das Aus für den US-Dollar als Weltwährung. Ganz eindeutig.
Mittelfristig, ne? Jetzt kurzfristig sicher nicht. Es gibt natürlich auch geopolitische Motive hinter dieser Dollarabkehr und die beziehen sich, wie es hier bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten heißt, auf die zunehmende Instrumentalisierung der US-Währung durch die US-Regierung, nämlich zur Durchsetzung politischer Interessen. Die Verwendung des Dollar ermöglicht es den USA jedenfalls bislang, Marktteilnehmer aus den dominanten Zahlungsabwicklungssystemen auszuschließen. Das haben wir besonders deutlich gesehen, als das losging mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine.
Genau, den USA, denen fällt jetzt quasi ihre unipolare Weltmacht auf die Füße. Sie hat gewissermaßen Europa oder verschiedenen anderen Staaten ihrer sogenannten Verbündeten, andere sagen Vasallen, quasi angeordnet, im Rahmen der Sanktionspolitik gegen Russland die anderen Staaten, die nicht konform waren, so wie es USA wollte, quasi vom internationalen Zahlungsverkehr abzuschneiden oder sie zumindest stark zu behindern. Und dass das dazu führt, dass sie sagen, so, es reicht jetzt, wir lassen uns nicht mehr so vorführen und mittlerweile die Aggression auch gegen diese US-Politik weltweit extrem gestiegen ist. Und das auch bei den vermeintlich ehemaligen großen Verbündeten. Denken wir an Saudi-Arabien, denken wir an andere Staaten, auch wie Indien, die sogar mit China eigentlich immer wieder in bestimmten Territorialkonflikten in Schwierigkeiten sind. Trotzdem sagen sie lieber mit den Chinesen an einem Tisch, als uns weiter von den USA über denselben ziehen zu lassen.
Ja, und es gibt ja viele Länder, die jetzt ersuchen, BRICS beizutreten. Argentinien, Iran, Algerien, Saudi-Arabien, auch die Türkei hat ähnliche Ambitionen. Und ja, diese New Development Bank, die wird ja wiederum neben den BRICS-Ländern auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Ägypten und Bangladesch getragen, Andreas.
Naja, da hängt natürlich viel Geld drin. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt mittlerweile eine Art Verrechnungseinheit über die BRICS. Das sind also quasi neue Finanz- und Geldsysteme und die werden immer mehr mit Rohstoffen unterlegt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir sehen Arabien, wenn wir sehen gerade Russland auch, aber auch südamerikanische Staaten, die ja auch sehr Russland affin sind, Venezuela und so weiter. Das sind ja Staaten, die mit Russland auch sympathisieren. Und wenn die natürlich ihre Rohstoffe unter ihrem Land mit zugrunde legen und in die Waagschale legen, um die neuen Währungssysteme, die übrigens national strukturiert sein soll, eben nicht eine neue Weltwährung, der Yuan, sondern nationale, viele kleine neue Währungen. Das ist also ein Regionalprinzip. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für vernünftig. Und gerade wenn dann eine Sachwerteunterlegung hinter sein könnte, Russland spricht ja sogar immer wieder davon, den russischen Rubel an das Gold zu binden. Also auch da liegt ja was im Busche. Und da schäumt natürlich der gesamte Westen und der IWF und die Weltbank und die anderen NGOs haben momentan große Schwierigkeiten, jetzt damit umzugehen. Da sind mit Sicherheit eine Krisensitzung, die nach der anderen folgt, um hier irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Ja, danke schön für diese Ausführung. Geopolitische Themen sind ja dein Steckenpferd. Und nicht selten unser Privatgesprächsinhalt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es wird ja immer wieder gesprochen über die Vergänglichkeit des amerikanischen Imperiums. Und selbst in den Systemmedien fängt man jetzt mal langsam an, das zu thematisieren. Vor ein paar wenigen Jahrzehnten brach, wie wir alle wissen, ja die Sowjetunion zusammen. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Die Sowjetunion wurde ja ebenfalls damals als eine Art Weltmacht gehandelt. Aber dann war eines Tages einfach Schluss und diese Macht konnte sich nicht mehr halten. Einer deiner Lieblingsautoren, der arabisch-französische Journalist Thierry Messon, der hat da seine eigenen Gedankenstrukturen zusammengefasst in einem Bericht. Worum geht es in seiner Analyse?
Also es geht hier um eine perspektivische Darstellung von dem Thierry Messon und er stellt da gewisse Parallelen zwischen den USA heute und dem damaligen Kollaps der UdSSR her. Das Sowjetparadies brach ja seinerzeit in sich selbst zusammen. Aber nicht allein seit Anfang des Krieges in Afghanistan, der ja 1979 bis 1989 war, als Russland einen Krieg führte gegen Afghanistan. Das wird gerne in den Geschichtsbüchern so dargestellt. Das ist nicht die Ursache, sondern eigentlich war es vor allem auch die Katastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. Also wir hatten gerade vor zwei Tagen wieder den Jahrestag. Die Sowjets erkannten nämlich damals plötzlich, dass der Staat eben halt nichts mehr beherrschte. Das war das Problem. Und die Mitglieder des Warschauer Paktes, die Leonid Brezhnev, das war damals der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, so hieß es, glaube ich, der hat ja viele Mitglieder zu Vasallen gemacht im Warschauer Pakt und die lehnten sich plötzlich alle auf. Auch das Volk der DDR zum Beispiel brachte ja die Berliner Mauer dann zum Einsturz und die UdSSR reagierte nicht nur, und das ist das Interessante, sondern ließ auch ihre Verbündeten außerhalb Europas, insbesondere sogar Kuba, regelrecht fallen. Und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow, der dann später kam, der verwandelte dann sich in dieser Phase von einem Reformer quasi zu einem Liquidator.
Ui, ja, also Zuhörer unserer Generation erinnern sich wahrscheinlich gut an diese Zeit, als die UdSSR zerfiel und viele neue, unabhängige Staaten entstanden sind. Und dann hat sich ja in kurzer Zeit der Abstieg entwickelt zu einem, kann man schon sagen, Verelendungsdrama der russischen Bürger. Und einige Neurussen haben sich die kollektiven Güter angeeignet und führten in den Straßen von Moskau und St. Petersburg tatsächlich einen Krieg mit Maschinenpistolen. Die Produktion ist eingebrochen und in vielen russischen Regionen war es schwierig geworden, überhaupt noch Nahrung zu finden. Das haben vielleicht viele gar nicht so in der Härte mitbekommen hier in dieser schillernden westlichen Welt. Damals ist die Lebenserwartung stark gesunken, so um etwa 15 Jahre. Und dieser Niedergang war so brutal, dass niemand damals gedacht hätte, dass sich das Land so schnell wieder erholen könnte.
Ja, und diese Straßenkämpfe damals, Moskau, St. Petersburg, ich erinnere mich gut daran, nicht weil ich dabei war, sondern bei der Recherche damals schon der Situation, da wurden die Oligarchen geschaffen. Und ich sag mal ganz ehrlich jetzt, so richtig eingegriffen hat keiner. Es gibt doch immer irgendwelche Weltpolizisten, die dann sagen, da ist aber Unrecht. Also während dieser ganzen humanen Tragödien in Russland fragten sich die Vereinigten Staaten, die ja prädestiniert sind für Eingriffe, nicht ein einziges Mal offenbar, wie man den leidenden Bürgern in Russland helfen könne. Sonst sind sie doch immer sofort da. Und man war eher daran interessiert, wie man seine Weltmachtansprüche jetzt genau in diesem Moment noch zementiert. Und damals gab es den Präsident George Bush hieß er Senior, W hieß er nicht. Und der sprach am 11. September 1990 vor dem gesamten Kongress in den USA und stellte damals die Idee der neuen Weltordnung vor. Also das ist auch interessant, genau in diesem Moment. Unter seiner Präsidentschaft hatte ja gerade damals der Krieg am Golf begonnen, an dem sich fast alle Staaten der Welt beteiligt hatten.
Ja, unter seiner Ägide hat sich vieles verändert und spannend ist, dass er die Idee einer neuen Weltordnung an einem 11. September vorgestellt hat. Aber das hat natürlich nichts mit nichts zu tun, ist klar. Wie würdest du die damalige Gesamtlage zusammenfassen, was die Machtverteilung der Welt angeht?
Also schon vor der Auflösung der UdSSR wurden die Vereinigten Staaten ja als Hypermacht angesehen, die eigentlich ehrlich gesagt von niemandem in Frage gestellt wurde. Das war damals schon relativ bekannt. Und hier spielte natürlich wieder eine bestimmte Gruppe eine große Rolle. Das waren die Straussianer. Ich spreche sie ab und zu an und Masson tut das auch. Das waren die Anhänger von Leo Strauss und die spielten eine ganz mächtige Rolle in den USA und tun es eventuell heute noch. Ich möchte gar nicht so weit drauf eingehen. Das kann man übrigens googeln mittlerweile. Also es ist nicht irgendwie was Geheimnisvolles, passt aber so ein bisschen zu diesen Verschwörungstheorien des Deep States. Und Paul Wolfowitz, der gehört auch mit dazu zu dieser Gruppierung, das ist ein amerikanischer Politiker und der war von 2005 bis 2007 Präsident der Weltbank. Eine ziemlich wichtige Figur also. Und zuvor fungierte er als politischer Berater von George W. Bush und war auch stellvertretender Verteidigungsminister unter Donald Rumsfeld. Und dieser Herr Wolfowitz, der entwickelte in dieser Zeit damals des russischen Zusammenbruchs eine Doktrin, um das Aufkommen eines neuen Konkurrenten zu verhindern, der an die Stelle der Sowjetunion treten könnte. Also man wollte quasi den Sack zumachen.
Ja, er wollte dabei wahrscheinlich vor allem die EU nutzen, die Europäische Union, die man natürlich in den US-Machtstrukturen hinter vorgehaltener Hand klar als Gegner deklariert hatte, wenn nicht sogar als Feind einstuft. Also wenn man, ja, also die EU als Feind der USA, wenn jemand sagt, na, das kann ja nicht sein, dann können wir vielleicht das Beispiel von der Staatssekretärin Victoria Nuland aus den USA zitieren, wo sie fuck the EU gesagt hat und in mehreren Zusammenhängen sich da abfällig geäußert hat. Aber in der damaligen Lage, Andreas, da konnte man ja die Europäische Union ganz gut nutzen aus US-Sicht. Denn diese EU-Organisation in Brüssel, die wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR motiviert. Also quasi alle Staaten des Warschauer Pakts und der ehemaligen UdSSR zum EU-Beitritt aufzufordern.
Ja, damals waren das noch Motivationen. Heute würde man sagen Anweisungen, wie man, wenn man das so sieht, wie beispielsweise der Bundeskanzler Scholz neben dem amtierenden Präsidenten steht in der aktuellen Situation. Ja, das waren damals zwei Fliegen mit einer Klappe. Die EU wurde quasi dazu gebracht, dann die ganzen schwachen Länder aufzunehmen. Und durch diese Maßnahmen ist die EU quasi unpraktikabel geworden. Und zweitens wurde damit der Wirtschaftsstandort Europa als Konkurrent nachhaltig destabilisiert. Das ist wichtig. Und interessanterweise haben die USA damals auch eine Festschreibung, das gehört dazu, der Verteidigung der EU durch Washington im sogenannten Vertrag von Maastricht eingebaut. Und damit wurde auch in der gesamten EU wurde es ermöglicht, den Amerikanern dann ihre militärischen Stationierungen dort überall zu etablieren.
Ich habe gerade gelesen, dass in Ramstein eine Riesen-Giga-Klinik mit 4000 Betten entstehen soll. Wofür eigentlich?
Ich habe es gelesen. Man kann nicht hoffen, dass sie da viel vorhaben.
Naja, ist mir gerade in dem Zusammenhang eingefallen. Aber wir wollen noch mal ins Thema gehen. Im Jahr 2001 organisierten die Vereinigten Staaten die sogenannte Rumsfeld-Zebrowski-Doktrin, also nach dem 9/11-Attentat. Thierry Messon sieht hier wieder die Handschrift der Straussianer im Hintergrund. Was meint er?
Ja, hier erkennt man die ganz großen Zusammenhänge aus meiner Sicht. Diese neue Rumsfeld-Zebrowski-Doktrin beinhaltete damals die neuen Patriot Acts. Einige erinnern sich bestimmt noch, die Grundfreiheiten im eigenen Land USA quasi völlig außer Kraft gesetzt haben. Ich habe das damals selbst erleben müssen, als ich in USA war zu der Zeit. Außerdem startete man damals einen gewissermaßen auch endlosen Krieg, die den erweiterten Nahen Osten ja, wie wir heute wissen, stark verwüstet haben. Und am 11. Februar 2007, das ist interessant, in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da verurteilte Präsident Wladimir Putin die neue Weltordnung der beiden Präsidenten Bush. Und dabei stellte er, der Putin, auch die Monopolarität ganz klar in den Vordergrund. Und Putin kommt dann zu dem Schluss in dieser Rede, dass diese Ordnung weit davon entfernt ist, Frieden zu bringen, sondern Unheil stiftet.
Wir haben ja gesehen, dass in den 15 Jahren seit dieser Münchner Rede Russlands Priorität darin bestanden hatte, seine Macht wieder aufzubauen. Im Jahr 2012 hat Russland Syrien versprochen, das Land vor den Dschihadisten zu schützen, die ja offen von der transatlantischen Achse unterstützt wurden. Das war dann der sogenannte arabische Frühling. Da gibt es ja eine ganze Menge sehr, sehr interessanter Zusammenhänge und Hintergründe. Russland ist damals dann plötzlich ganz selbstbewusst aufgetreten und man hat gesehen, dass es über große Mengen moderner Waffen verfügte.
Ja, und man erkannte hier damals eine ganz bestimmte Strategie. Als Putin in seiner Rede in München Brasilien, Indien und China als seine privilegierten Partner für den Aufbau einer multipolaren Welt bezeichnet hatte, da wartete er geschickterweise noch eine längere Zeit, bevor er dann eine privilegierte Beziehung zu Peking auch noch besiegelt hatte. Das war natürlich schon eine ganz klare Struktur, die dahinter steht. Und China, das ja noch immer teilweise, das muss man wissen, ein Entwicklungsland ist. Wir wissen, dass Deutschland noch heute an China Entwicklungshilfe zahlt. Das ist interessant, immer noch jedes Jahr.
Hunderte Millionen.
Und China hat dann aber einen sehr starken demografischen Druck auf das benachbarte russische Sibirien immer wieder ausgeübt, hat aber verstanden, dass es Russlands Verbündeter sein muss, um aus dieser monopolaren Diktatur herauszukommen. Also beide Länder schweißen sich zusammen, weil sie sehen es so, und das sagen sie auch, dass sie unter dem Westen lange genug gelitten haben. Das ist das Wording intern zwischen Russland und China.
Und dieses Wording ist nicht nur zwischen diesen beiden Ländern zu erkennen, sondern inzwischen mehr und mehr und mehr und mehr. Und wir haben ja nicht nur einmal hier darüber gesprochen, wie sehr sich gerade die Macht verschiebt. Und die aktuellen dramatischen Entwicklungen, Andreas, im Westen, im Rahmen dieses laufenden Ukraine-Konflikts, könnten eigentlich vor allem der Presselandschaft die Augen öffnen. In den 35 Jahren seit dem Zusammenbruch der UdSSR waren die USA ja immer davon überzeugt, dass sie ihren russischen Rivalen besiegt hätten.
Ja, das glauben sie wirklich, dass sie es waren. Aber in Wirklichkeit waren es ja die Sowjets selbst, die ihr eigenes System gestürzt haben. Das wird auch in den Geschichtsbüchern aus meiner Sicht suboptimal dargestellt. Die Amerikaner waren überzeugt, dass die Russen auch mindestens ein Jahrhundert brauchen würden, um sich von ihren Fehlern zu erholen. Aber laut Masson, und da Voltaire Nett tritt er ja auf, sind sie aber nun doch zur führenden Militärmacht der gesamten Welt geworden, die Russen.
Andreas, es ist den USA ja gelungen, West- und Mitteleuropa zu ihrem Verbündeten zu machen, egal wie logisch das für Europa ist oder nicht. Aber offenbar muss sich nun der Westen mit all diesen Staaten auseinandersetzen, die sich in der Vergangenheit misshandelt gefühlt haben. Die Frage ist, kann man das so verkürzen, mitgehangen, mitgefangen?
Ja, das kann man wohl so. Also in den BRICS-Staaten wird ja offen darüber gesprochen. Und wir wissen, welchen Zulauf ja auch dieser Staaten. Verbund ist nicht wirklich ein Verbund, sondern eine lose Vereinigung, die auch Wert legen auf ihre nationalen Interessen, die eigenen. Es wird ja auch immer enger für die USA.
Also Thierry Messon schreibt, dass unser heutiger Zeitgeist die Republikaner und Demokraten dazu bewogen hatte, zwei neue Denkströmungen in die USA zu bringen. Erstens die Jackson-Anhänger um Donald Trump und zweitens die Wokisten mit der Negierung oder Ablehnung Gottes auch. Also die Woken, die diese ganzen Gender-Woken-Gesetze bringen. Und dabei stellen Wahlanalytiker jetzt fest, dass derzeit viele Amerikaner die Woke-Regionen verlassen und sich den Jacksonianern, wenn man es so sagen soll, anschließen. Eine Bewegung ist zum Beispiel bei den Umzügen erkennbar. Immer mehr Bürger verlassen die Städte, ziehen in Richtung Land, wo das Leben nicht nur billiger ist, sondern wo sie es auch als angenehmer empfinden, wo sie wahrscheinlich auch ihr Gemüse selber anbauen und Hühner züchten. Und die Sehnsucht nach einer ganz normalen, natürlichen Familie dort offenbar jetzt wieder eine Rolle spielt.
Ja, interessante Entwicklung. Die Menschen schließen sich offenbar mit ihresgleichen zusammen, mit jenen, die die gleiche Kultur geerbt haben und der gleichen sozialen Schicht angehören. Das kann man nicht mal ebenso durch Ideologien wegdrücken. Das sieht man hier deutlich. Und die Traditionen werden wieder in den Vordergrund gestellt. Egal, was die Medien berichten, man hört einfach nicht hin. Man macht einfach sein Ding. Und damit könnte die Erosion der derzeitigen Machtstrukturen im Weißen Haus wirklich beschleunigt werden. Es gibt also zwei Faktoren, die man hier aus meiner Sicht erkennen kann. Große Teile der Welt bauen eine immer größere Distanz zu den USA auf. Das ist die externe Sichtweise. Aber gleichzeitig wenden sich im Inland der USA immer mehr Bürger von den monopolaren Machtansprüchen ihrer eigenen Führer auch ab, weil man sich eben danach sehnt, nach einer friedlichen Gesamtlage dieser Welt. Also Masson, der fasst es relativ kurz und knapp zusammen mit den Worten: Seien wir nicht blind. Alle Imperien sind sterblich. Das gilt auch für das amerikanische Imperium.
Ja, und nicht nur fürs amerikanische. Denken wir an Oswald Spengler, der auch den Untergang des Abendlandes vorausgesagt hat. Damit ist nicht verbunden, dass die Länder von der Landkarte verschwinden, sondern dass die Machtsysteme in sich zusammenbrechen. Und ich meine, als Schleife auf den Anfang unserer Sendung, wenn man sich die Habeck'schen Zerstörungsmechanismen anschaut, dann kann das auch gar nicht mehr so lange dauern. Keine tollen Aussichten, ihr Lieben, aber trotzdem, wir sind Beobachter, ihr auch. Wir beobachten, was sich abspielt in den letzten Tagen dieser alten Zeit, bleiben im Gottvertrauen, werden an diesem wunderschönen Wochenende viel draußen sein. Und einfach die Seele baumeln lassen, kann man das so sagen?
So soll es sein. Und das jetzt bei einem guten Kaffee. Und zwar meinen ersten heute.
Er macht nämlich eine Diät.
Diät? Das kriegen doch nur Politiker. Alles Liebe, ciao.